Brüder und Schwestern im Herrn, nicht erst, dass die Kirche das Geburtsfest des Täufers feiert. Neben nur den beiden übrigen Personen, dem Gottmenschen Jesus Christus und seiner Mutter, sondern auch die ganzen Umstände mit seiner Ankündigung durch den Engel an den Vater Zacharias im Tempel, auch schon, dass er von einer Greisin dann geboren wird, seiner Mutter Elisabeth, die eigentlich biologisch nicht mehr fruchtbar war. Ja, die Ehe ist überhaupt unfruchtbar geblieben bisher. Die Umstände eben auch im Zusammenhang mit der Heimsuchung der Mutter Gottes, mit ihrem Besuch bei Elisabeth, dass ja noch viel mehr ein Besuch schon dieser beiden ungeborenen Kinder, Johannes und des Jesuskindes sind, wo eben auch Johannes schon ganz erfüllt wird durch diese Gegenwart des Herrn vom Heiligen Geist, dass es vor Freude hüpft im Schoß der Elisabeth und sie selbst vom Heiligen Geist noch viel deutlicher die einzigartige Stellung ihrer Verwandten Maria erkennt. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, auch nicht, dass der Name Johannes von Gott selbst durch den Engel vermittelt wird. Gott hat sozusagen von allem Anfang bei diesem Johannes schon die Fäden in der Hand, wie es dann auch jetzt im Evangelium geheißen hat. Die Leute spürten, dass die Hand Gottes über diesem Kind war. Wir bezeichnen in der Regel den Täufer als den Vorläufer des Herrn. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, inwiefern braucht Jesus einen Vorläufer? Wir werden das immer wieder sehen, auch in den Evangelien. Der Herr kommt niemals sozusagen vom Himmel heruntergefallen und steht dann zwischen den Leuten, sondern es bedarf immer schon einer Vorbereitung. Die Begegnung mit dem Herrn bedarf einer Vorbereitung. Wieso das eigentlich? Damit diese Begegnung auch geistlich fruchtbar wird. Denn wenn der Herr kommt, dann kommt er nicht als der XY, als der Herr Jedermann, sondern da kommt diese einzigartige Person des Gottmenschen Jesus Christus, des Erlösers, des Messias. Wir haben es ja gerade gestern erst im Evangelium gehört. Und von daher bedarf es einer Vorbereitung, bedarf es eines Vorläufers, einer Vorhut gewissermaßen, die sein Kommen und die Begegnung mit dem Herrn sozusagen so in die Wege leitet, dass diese Begegnung fruchtbar werden kann. Wir kennen das auch in dem Zusammenhang, dass wir Menschen überhaupt in irgendeiner Weise das Tätigwerden Gottes vorbereiten müssen. Inwiefern? Ja, nehmen Sie beispielsweise das Ereignis von dem reichen Fischzug, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Der Herr sagt, werft die Netze auf der rechten Seite des Bootes aus. Und dann erst kann er die Fische ins Netz treiben. Es sind seine Fische, er treibt sie ins Netz. Aber ohne diese Vorbereitung, ohne dass die Jünger erst einmal tätig geworden wären, und zwar eben zuerst tätig geworden sind, bevor dann eben der Herr selbst wirksam werden kann. Der Herr kommt sozusagen immer erst hinterher, wenn Sie so wollen. Ohne diese Vorbereitung wäre alles, hätte der Herr überhaupt nicht wirksam werden können. mit den Fischen, um es mal gerade an diesem Beispiel mit dem wunderbaren Fischzug so zu sagen. Oder sie wissen, dass der Herr seine Jünger vorausschickt in alle Dörfer, in die er selbst kommen wollte. Sie sollen sozusagen den Boden bereiten. Sie sollen, wenn sie so wollen, auch auf ihre Weise den Weg ebnen für den Herrn. Jetzt nicht so im Sinne vom Straßenbau, sondern den geistlichen Weg eben in die Herzen. Dass der Herr wirklich die Herzen berühren kann der Menschen. Und für Johannes gilt diese Tätigkeit so sehr, dass er zu Recht eben als der Vorläufer des Herrn bezeichnet wird. Er ist die Stimme, wie er selbst sagt, eines Rufers in der Wüste. Und was ruft er? In welcher Weise bereitet er das Kommen des Messias zu den Menschen vor, indem er zur Buße, indem er zur Bekehrung aufruft, indem er dazu aufruft, räumt alle Hindernisse weg, die ihr durch eure Sünden aufgetürmt habt zwischen euch und Gott. Denn er ist im Begriff zu kommen, er will euch begegnen und er will nicht sozusagen auf dem Weg zu euch von Palisaden aufgehalten werden, durch den Palisadenzaun, durch die Betonwände eurer Sünden, sondern reißt das alles ab, reißt das ein, bekehrt euch, wendet eure Herzen dem zu, der mit seinem Herzen eure Herzen berühren will. Und das gilt für alle Zeiten, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Gott ist ständig im Kommen. Der Herr ist ständig im Kommen. Er will auch heute zu uns kommen. Er will auch morgen zu uns kommen. Er will immer mit unseren Herzen in Berührung kommen. Er will immer unsere Herzen sozusagen in ihre Eigenfrequenz zum Schwingen bringen, dass sie empfindlich, dass sie sensibel werden für ihn und für sein Wort. Und da sind wir noch einmal bei einem ganz besonderen Punkt, der höchst spezifisch ist, was die Vorbereitung des Kommens des Herrn durch den Menschen betrifft, im Hinblick auf den Johannes. Er ist die Stimme. Er ist die Stimme des Wortes. Christus ist das Wort. Das ist das Eigentliche. Das Wort beinhaltet, ja. Das ist ja eigentlich der Gegenstand. Eine Stimme, die brauche ich nur deswegen, um Worte, um Sinngehalte zu transportieren, mitzuteilen. Und das ist ja göttliches Wort, lebendiges Wort, von dem die Menschen leben, von dem sie zehren sollen. Und da sagt der Täufer, ich bin die Stimme. Das heißt, ich bin zwar nicht der Inhalt und ich bin auch nicht Teil des Inhaltes. Ich bin überhaupt kein Wort, aber ich bin die Stimme. Das heißt, ich bin der Träger des Wortes. Ohne mein Handeln, ohne mein Tun kann das Wort, das Christus ist, das ewige Wort Gottes, sich nicht bemerkbar machen, kann es die Herzen nicht erreichen. Soweit, dass die Leute dann überhaupt gestatten werden. Also der Herr, der Täufer gerade auch insofern, der Vorläufer des Herrn, als er die Stimme dieses Wortes ist. Und dann ist eben der Täufer auch insofern der Vorläufer, dass er überhaupt erst einmal dann ganz allgemein gesprochen die Leute dem Herrn entgegenschaufelt, möchte ich beinahe sagen. Es gibt ein Wort von dem Täufer im dritten Kapitel des Johannesevangeliums 3,29, wo er sagt, ja, ich bin nicht der Messias. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Ich bin nur der Brautführer. Das heißt, er versteht sich nur als derjenige, der die Menschen gleichsam als Bräute des Bräutigams, diesem Bräutigam, entgegenführt und der sich freut, wenn diese Begegnung gelingt und wenn diese Frau, dieser Mensch sich wirklich als die Braut des Lammes, als die Braut dieses Bräutigams versteht und sich mit diesem, ihrem Bräutigam auf immer und ewig verbündet in einem ewigen, in einem neuen Bund. Der Johannes als der Brautführer. Und das ist auch noch einmal eine ganz, ganz wichtige Bedeutung, liebe Brüder und Schwestern, für jeden Geistlichen. Er muss sich als Brautführer verstehen. Das hat nebenbei auch etwas mit dem Zölibat der Priester zu tun. Der Brautführer ist nicht verheiratet, sondern der bringt die Brautleute zusammen. Das ist sein Amt. Die Menschen mit Christus zusammen, jedenfalls soll er sich darum bemühen, jedenfalls muss ihm das wichtigste Anliegen und Inbegriff seines Auftrags als Geistlicher sein, Inbegriff seiner Sendung. Wir sind viel zu viel auf uns fixiert, auch die Gemeinden auf sich als Gemeinden fixiert, dass da die Organisation läuft und dass da alles abgespult wird und möglichst geschmiert geht und ohne Ärger funktioniert. Der eigentliche Sinn und Zweck, wofür es Gemeinde gibt, wofür die Gemeinde einen Pfarrer hat, der ist eigentlich ziemlich im Hintergrund, sage ich mal jetzt ganz liebevoll und vorsichtig. Nämlich der einzige Zweck, dass es nicht darauf kommt, eine Maschinerie am Laufen zu halten, sondern dass der Pfarrer der Brautführer ist und der soll sich so auch verstehen, dass er die Gemeinde Christus entgegenführt. Als Bräute. Übrigens, in der letzten Woche an einem Werktag, wann waren das? So vor ein paar Tagen, da gab es dann auch die gesonderten Texte und da konnten wir die Bahnlesung aus dem 2. Korintherbrief nicht hören. Und da steht dieser wunderschöne Text von Paulus da, wo er, in dem er den Korinthern sagt: Habe ich euch nicht wie eine Jungfrau dem Herrn entgegengeführt? Habe ich euch, Korinther, nicht wie eine Jungfrau dem Herrn entgegengeführt? Ein wunderschönes Bild, das ist, passt ganz genau eben in diesen Kontext mit dem Brautführer Johannes, dem Täufer. Und so muss ich es noch einmal jeder Priester verstehen, ganz besonders eben auch ein Gemeindepfarrer. Der hat für den Bund zu sorgen, ohne selbst in dieser verheiratet zu sein. Das ist eben auch ein Zeichen dieser Zölibat, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, nicht nur dafür, aber auch dafür, dass er der Brautführer ist. Dass er für die Heirat zu sorgen hat, aber als Unverheirateter. Das sind Gedanken, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die so naheliegend sind eigentlich und trotzdem in der Christen, unter den Christen praktisch fremd sind. Dabei sind das doch wunderschöne Gedanken. Merken Sie auch gerade, wie vulgär, wie ordinär, wie primitiv das Niveau ist, auf dem da heute die geistlichen, großartigen geistlichen Themen ventiliert werden, sagen wir mal, in der Öffentlichkeit, auch in der kirchlichen Öffentlichkeit. So beschämend so etwas. Wenn ich die Dinge auf diesem Niveau, geistlichen Niveau, das kein geistliches Niveau mehr ist, aber geistliche Dinge so ventiliere, dann stelle ich mir doch selbst ein katastrophales Armutszeugnis aus. Was soll so heilen lassen? Für mich ist das, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, kein Diskussionsgegenstand, wie Sie wissen. Und nach dem, was ich da jetzt gesagt habe, kann es das auch nicht sein und auch nie werden. Und dann eben der Täufer als der Zeuge des Herrn, der auf die Frage, sagt mal, wer bist du denn? Bist du nicht jetzt der Messias und so weiter? Sag uns doch mal, erklär uns das mal, klär uns mal auf über die Identität und über die Bedeutung deiner Person. Nein, nein, ich bin es nicht wert, dem Messias die Schuhriemen zu öffnen, sondern das ist der, der nach mir kommt. Christus. Das heißt, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, der Täufer, so groß seine Stellung von Gott her ist, so groß seine heilsgeschichtliche Bedeutung von Gott her ist, so groß er dann auch mit Recht im liturgischen Jahreskalender gefeiert wird, der hält sich ganz zurück. Der wehrt alles ab. Der verleugnet total seine Stellung. Auf mich braucht ihr nicht zu gucken, ich bin völlig unwichtig. Der, auf den ihr euch konzentrieren müsst, ist er, nicht ich. Das heißt, der Täufer ist völlig transparent, völlig durchsichtig auf seinen Auftraggeber. Lenkt sofort den Blick an sich vorbei oder durch sich hindurch, wie auch immer. Jedenfalls lenkt er den Blick immer auf seinen Auftraggeber, auf das Wort hin, das göttliche Wort, dessen Stimme er bloß ist. Damit sie sich vernehmbar machen kann, diese Stimme. Und auch sein ganzer Lebensstil, liebe Brüder und Schwestern, der macht aus seiner Position nichts. Der macht auch aus seiner Person nichts. Der läuft und tappt da abgerissen mit seinem Kamelhaarmantel da durch die Lande. Wir mögen die Leute über diese groteske, skurrile, bizarre Gestalt vielleicht auch gelächelt und gewitzelt haben. Das interessiert ihn nicht. Er ist nicht nur derjenige, der eben die Buße predigt, sondern er selbst diese Buße gerade auch durch Fasten, durch Selbstlosigkeit, durch Selbstverleugnung und durch völlige Bedürfnislosigkeit eben auch lebt. Gerade dieses Freisein von sich selbst macht ihn ja durchsichtig auf den Herrn. Und das ist die einzige Methode, wie man sozusagen den Herrn durch sich hindurch sichtbar macht, auch in der Welt. Indem ich weltfremd lebe. Oh, wie weltfremd ist der Täufer. Aber alles, und das mit der größten Selbstverständlichkeit, ist sozusagen sein ganzer Lebensstil nur ausgerichtet auf diesen Herrn. Hat nur diesen Herrn im Fokus und das hat schon an sich eben dann eine ganz wichtige Botschaft in sich, nämlich die Botschaft, Ich bin sozusagen nur Medium, bin nur der Zeuge des Herrn. Nur er, der Bezeugte, ist wichtig für die Welt, sonst nichts und niemand. Die Welt lebt nur von ihm. Allerdings kann sie nur leben, wenn sie dann eben auch diese selbstlosen Zeugen hat und ihr diese selbstlosen Zeugen damals wie heute begegnen, die Christus für die Welt oder sich selbst für die Welt auf Christus hin durchsichtig macht. Und dann schließt er sein ganzes Leben ab mit diesem Zeugnis, nämlich mit dem Blutszeugnis. Er wird ins Gefängnis gesperrt, weil er seiner stolzen Obrigkeit, dem Herodes, gesagt hat, es war nicht richtig, dass du dir die Herodias zur Frau genommen hast. Das ist die Frau deines Bruders Philippus. Du bist ein Ehebrecher, Freund. Das hat dem nicht geschmeckt, aber noch viel mehr hat es eben der Herodias nicht geschmeckt, und bei sie sind darauf, diesen Täufer dann zu beseitigen. Der Stolz, der ist zutiefst gekränkt und beleidigt. Und bei der ersten Gelegenheit, man könnte seine Dummheit auch wieder, Großkotzerei von dem Herodes, er sieht da einem Fest, dann kommt diese Salome, die Tochter seiner Herodias, und tanzt so schön, dass er da also ein leichtfertiges Versprechen macht. Was du willst, das will ich dir geben, und wenn es die Hälfte meines Reiches wäre. Nee, dass dieser Beleidiger des Stolzes, nämlich dieser Johannes, dass dem der Kopf abgehauen wird, ist tausendmal wichtiger als die Hälfte des Reiches. Und so kommt es ja dann auch. Der Herodes schickt einen Scharfrichter ins Gefängnis und lässt den Kopf des Täufers herbringen. Sehr zur Freude und zur Genugtuung ihrer Rachegefühle. Wie schrecklich, wie erbärmlich, wie armselig. Aber es ist ein Zeugnis für den Herrn und eben ein Zeugnis für die Wahrheit der Unauflöslichkeit der Ehe. Und das steht gerade diesem Täufer gut zu Gesicht, weil er sich ja als der Brautführer verstanden hat und weil er nichts anderes will, als dass dieser heilige Bund auch durch seine Mithilfe zwischen Gott und den Menschen, dass er zustande kommt und dass er eben auch gelingen kann. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, der Johannes gibt sehr zum Nachdenken Anlass, und es sind immer wieder andere Aspekte auch, die da zum Vorschein kommen, aber es sind immer wieder zentrale Aspekte, die auch für uns heute von aktueller Bedeutung sind. Amen.